Kunst und Kommerz, der Podcast.
Hi, wir sind Armin und Tobias, zwei DJs und Labelbetreiber aus Berlin. In unserem Podcast sprechen wir mit unterschiedlichen Menschen über Kunst und Kommerz. Und natürlich auch über ihr Leben und Schaffen.
Kunst und Kommerz.
Wenn sie gekonnt hätte, wäre sie wohl mit dem fliegenden Auto in unser Studio gekommen. Sie kennt niemanden, der deutscher ist als sie. Mit ihrer Kunst möchte sie Leute für das Thema Trans erwärmen. Sie hat uns verraten, wie sie Leute nervös macht, einige ihrer TikTok-Tricks und was bei ihr zu Hause an der Wand hängt. Und warum es sich lohnt, bei ihr ganz nach unten zu scrollen. Unsere heutige Gästin, Gazelle.
Gazelle, schön, dass du da bist.
Yay! Hallo.
Bevor wir anfangen, werde ich erstmal unseren ZuhörerInnen vorstellen. Du bist 35 Jahre alt, bist aktuell Content-Creatorin, bist eine Trans-Vorzeige-Ikone, habe ich gelesen, Comedy-Frau, bringst wahrscheinlich Hunderttausende zum Lachen, warst, bevor du als Content-Creatorin gearbeitet hast, Recruiterin im HR, auch sehr erfolgreich, Literatur, Kultur und Sprache studiert. Wo war das? Wo hast du studiert?
In Dortmund.
Hast du auch gewohnt dann?
Da habe ich auch gewohnt, ja. Es war wunderschön. Also es war eine ganz tolle Zeit.
Dortmund-Fan jetzt?
Auf keinen Fall. Dortmund wurde zweimal Deutscher Meister in den 3 Jahren, in denen ich da gelebt habe. Es war für mich ganz, ganz anstrengend, aber es ist total okay. Glückwunsch nochmal an Dortmund. Ich vermisse euch ein bisschen, aber es reicht jetzt auch.
Wir haben für alle unsere Gästinnen immer ein Zitat vorbereitet. Der Tobias wird es dir mal vorlesen und dann können wir ja kurz mal ein bisschen darüber sprechen. Und du darfst noch raten, von wem es ist. Vielleicht kommst du drauf. Ich würde sagen, unwahrscheinlich, weil es schon schwierig sein wird.
Liebe Gazelle, die Liebe nimmt uns die Masken ab, von denen wir fürchten, dass wir ohne sie nicht leben können. Und von denen wir wissen, dass wir in ihnen nicht leben können. Ich lese es dir nochmal vor.
Gerne den zweiten Teil nochmal, aber du liest ganz toll vor.
Die Liebe nimmt uns die Masken ab, von denen wir fürchten, dass wir ohne sie nicht leben können. Und von denen wir wissen, dass wir in ihnen nicht leben können.
Ich kann es ja auch nochmal, wenn du es lesen möchtest, weil es am Anfang einfacher ist, als man...
Ich habe Literatur studiert, ich brauche das dann immer nur mal einmal, zweimal.
Aber deswegen hatte ich es auch rausgesucht, auch noch, weil ich ja das, oder beziehungsweise wir, weil wir das Hintergrundwissen hatten, dass du Literatur studiert hast. Hast du eine Idee, von wem das sein kann?
Also ich, direkt intuitiv, habe ich gedacht, wahrscheinlich irgendein deutscher Literat, der aber schon verstorben ist.
Also 2 von 3 Punkten.
Okay.
Ein Literat und verstorben, aber US-Amerikaner.
Ah, wow.
Deswegen 2 von 3. Es ist James Arthur Baldwin.
Ah, okay. Da habe ich nichts von, kenne ich so nicht, aber der Name sagt er.
Genau, also auch für unsere ZuhörerInnen, es ist einer der bedeutendsten US-amerikanischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Und viele seiner Arbeiten waren halt Themen wie Rassismus und Sexualität. Und er wird halt oft auch im Queer- und Pride-Spektrum halt zitiert, weil er sich halt auch mit vielen Themen der Sexualität auseinandergesetzt hat. Deswegen hatten wir dann auch entsprechend dieses Zitat rausgesucht. Aber lass uns doch mal über das Zitat sprechen. Das ist natürlich auch bewusst gewählt. Liebe nimmt uns die Masken ab, von denen wir uns fürchten, dass wir ohne sie nicht leben können und von denen wir wissen, dass wir in ihnen nicht leben können. Und im Vorgespräch hast du ja auch mal von diesem Moment erzählt, wo du gesagt hast, okay, ich bin ja jemand anders, ich bin eine Frau. Ja? Und deswegen dachte ich, hast du mit einer Maske gelebt vorher?
Ja, auf jeden Fall. Also die Maske war sogar ein ganzer Anzug eigentlich. Also ich finde das Zitat auch, dass ich habe direkt an eine Beziehung gedacht, aber im nächsten Moment dann auch direkt an Selbstliebe. Also Selbstliebe ist eigentlich der Weg der Transition zur Transfrau oder in meinem Fall würde ich das so definieren, weil das bedeutet, dass ich mich selber endlich so akzeptiere, wie ich eigentlich sein möchte, wie ich sein will, wie ich mich präsentieren will, aber auch wie ich mich fühle und dadurch eben die Maske fallen lasse. Also ganz plastisch gesehen, ich habe halt, du hast es eben gesagt, im Recruiting gearbeitet, 10 Jahre lang habe ich im HR gearbeitet, davon habe ich mindestens die Hälfte im Anzug gearbeitet und halt als schwuler Mann gelebt, sozusagen diesem Anzug. Und ich liebe halt mich gerne schön kleiden. Deswegen war dieser Prozess des Anzugtragens jetzt für mich nichts, was besonders schlimm war. Aber ich habe immer gemerkt, es ist komplett off, was ich hier mache. Überall in dem Umfeld saß ich dann im Anzug neben anderen Männern oder neben anderen Frauen und dachte so, aber irgendwas ist hier falsch mit mir. hat halt gedauert bis in den 30ern, bis ich verstanden habe, was. Aber es war auf jeden Fall, war nicht nur eine Maske, war ein ganzes Kostüm, würde ich sagen. Ne?
Ja, also glaube ich, obwohl jetzt der Anzug jetzt per se ja nicht was ist, was du jetzt auch nicht noch tragen könntest, würde dir auch sicherlich noch
das
gut stehen.
Trage ich auch, danke sehr.
Ja.
Steht halt alles.
Aber ich denke, die Maske war ja eher die komplette Verkleidung nach außen hin. Ja. Ne? Dass du jetzt da als Mann in einem Anzug sitzt oder als schwuler Mann in einem Anzug sitzt, ja, der aber ja eigentlich eine Frau ist.
Richtig.
Ne? Das ist ja die Maske. Wann kam dieser Moment, wo du wusstest, ich kann nicht mehr so leben? Was war so der Trigger? Gab es einen Triggerpunkt oder war das ein Prozess?
Also sehr prozessig gewesen. Die Frage ist ja auch, was du in welchem Moment zulässt. Also die popkulturelle Repräsentation von Transpersonen ist halt auch echt spärlich. Ich denke, da früher gab es Transamerica, da hat Felicity Hoffman, eine Cis-Frau, die man von Desperate Housewives kennt, eine Transfrau gespielt. Jahre später gab es The Danish Girl, wo irgendwie Eddie Redmayne, ein Cis-Mann, der auch, glaube ich, hetero ist, eine Transfrau spielt. Und das, dachte ich, ist die Repräsentation so. Und als ich dann andere Transfrauen kennengelernt habe und deren Lebensrealität verstanden habe, da habe ich das für mich hinterfragt. Also es war ein Prozess. Ich musste aber auch erst den Job wechseln und aus diesem Anzug raus. Und dann habe ich 3 Jahre lang in einem Job gearbeitet ohne Anzug und mich dann auch ausprobieren dürfen. Und da erst gemerkt, dass ich jetzt mehr zu mir selbst zum Beispiel finde. Also es ist auf jeden Fall ein Prozess, ja.
An dieser Stelle unserem Podcast schauen wir uns zusammen mit unseren Gästinnen unser Podcast-Cover an.
Kurz zu unserem Cover, dass wir alle unsere Gästinnen fragen. Weißt du, von wem das Kunstwerk ist und wo es steht?
Nee.
Nee? Irgendeine Idee?
Also sieht krass aus, wahrscheinlich MoMA oder so. Oder vielleicht hier Dingens. Wie heißt nochmal das in Paris, das Museum für moderne Kunst? Ach, da bin ich auch jedes Mal drin. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Komm schon. Naja, egal.
Tobi, kannst ja am Laptop, Tobias, kannst ja am Laptop gleich nachschauen. Tobias, möchtest du sie aufklären?
Über das ganze Kunstwerk. Ich dachte darüber, wie das Museum heißt. Das Kunstwerk ist, hat Amin geschaffen mit AI.
Nice.
Und wir sind guter Hoffnung, dass wir das für viel Geld irgendwann mal verkaufen werden. Wir müssen es nur noch bauen. Es existiert so nicht. Ja, es ist eine 3D-Grafik mit irgend so einem von den 3D-AI-Programmen erstellt. Und wir haben es zu unserem Cover gemacht, nach langem Ringen, weil wir finden, dass es toller Gesprächsstoff ist. Können Computer auch Kunst machen? Die große Frage ist ja auch, wer Kunst macht, was Kunst ist etc. Und das ist ein schöner Schlüssel, um in so eine Debatte zu kommen. Spielt AI bei dir irgendeine Rolle in deinem Leben schon? Also hast du das Gefühl, dass so ist? Hast du Angst vor AI? Respekt?
Nee, also für mich kann es eigentlich in der Entwicklung nicht schnell genug gehen, um ehrlich zu sein.
Schöner Standpunkt.
Ich bin richtig krasser Sci-Fi-Fan schon immer gewesen. Und wenn ich in diesem Leben nicht noch fliegende Autos erlebe, dann bin ich echt traurig.
Oh.
Also wie lange es gedauert hat, bis man in Deutschland sich an Smartphones gewöhnt hat. Weil früher ja alle meinten, mit dem Handy brauche ich keine Fotos machen und solche Sachen. Ich dachte so, doch, wie geil ist das? Bitte lasst es machen. Und viele Dinge entwickeln sich für mich viel zu langsam. Und was mich angeht, keine Ahnung, wenn es auf einmal eine AI gibt, die richtig gute, typisch deutsche Sketches macht, dann good for the AI. Dann, ich liebe auch Change. Ich glaube, man muss auch mutig sein. Man muss auch Veränderung mögen, um AI zu mögen. Und ich liebe Veränderung. Ich liebe Wechsel. Und wenn das bedeutet, ich muss mir was anderes suchen, dann wird es erstmal anstrengend. Aber dann mache ich das gerne im Dienste der Entwicklung sozusagen. Ich mag Change und Veränderung auf jeden Fall.
Spielt es für dich eine Rolle, ob ein Kunstwerk, von wem ein Kunstwerk erschaffen ist? Also könntest du eine emotionale Bindung zu so einem oder ein emotionales Verhältnis bekommen, wenn du jetzt wüsstest, das ist jetzt von einem Computer gemacht. Ich meine, gut, Armin hat den Computer natürlich gefüttert. Ja, das ist jetzt nicht, ist ja nicht, der Computer hat sich nicht diesen Podcast ausgedacht. Das haben wir gemacht. Und wir haben uns auch entschieden, dieses Cover zu nehmen. Und Armin hat das sorgfältig sozusagen, ja, sage ich mal, in die richtige Richtung geleitet. Und dann ist es zu etwas geworden, was in unser Leben getreten ist, also Realität geworden ist, die jetzt entmaschiniert ist quasi. Und aber denkst du, dass wenn du jetzt wüsstest, ja, das hat jetzt eine Maschine gemacht, würdest du dem den gleichen Respekt oder die gleiche Bewunderung dann auch schenken oder gibt es da einen Unterschied?
Ich finde es erstmal interessant zu fragen, was bedeutet denn, das hat die Maschine gemacht, die Maschine wurde auch gebaut, die Informationen, die die AI sammelt, ist immer noch predominantly white cis male zum Beispiel. Also jede Geschichte, die die AI über Transpersonen erzählt, ist safe nicht von Transpersonen erzählt. ChatGPT finde ich extrem fraglich, weil ich weiß nicht, wie viele Frauen da wirklich Informationen einspeisen, einfach mal um damit zu starten. Das heißt, jede Information von ChatGPT ist immer gebiased. Und trotzdem ist es nicht die Maschine, die das macht, sondern ist eine Sammlung an Informationen, die immer irgendwie subjektiv ist. Eine AI oder eine Maschine ist ja nur eine Illusion von Objektivität. Das heißt, wenn ich mir jetzt sowas anschaue und du mir jetzt sagst, du hast es irgendwie gemacht oder kreiert, dann sehe ich auch nicht die Maschine, sondern sehe ich eher dich und mal mir da irgendwelche Geschichten dazu aus oder so. Ich warte noch auf die AI-Transfrau, die typisch deutsche Witze macht. So, mal gucken, ob es überhaupt geben wird, müssen wir sehen.
Ja, wir haben natürlich viel experimentiert und natürlich auch ne, Kunst und Kommerz. Und dann haben wir natürlich, ne, so, was spuckt die AI aus, wenn du die damit so Prompts fütterst? Wie du sagst, hauptsächlich weiße Männer, ne, witzigerweise dann auch im Renaissance-Spektrum, weil irgendwie damit die AI-Kunst sehr mit der Renaissance assoziiert.
Krass.
Und wir dann natürlich, erst hatten wir auch so, einer der Entwürfe, der es weit vorgeschafft hat, war so ein Kopf mit so Geldscheinen und Münzen drumherum. So Kunst und Kommerz, ne? So ganz klassisch. Wir mussten der AI aber konkret sagen, nee, wir hätten gerne POC-Person. Und dann war es erst eine schwarze Frau. Das war total krass und zwar ist immer weiß.
Ja.
Und da sieht man halt auch, wie die Welt gesteuert ist oder wie sie noch funktioniert. Ne? Hauptsächlich cis, weiß. Also es ist war auch ein Learning, ne? Dass man dann konkret sagen muss, nein, bitte nicht. Und wie du gesagt hast, wahrscheinlich, wer füttert's und wie viele Frauen benutzen, also das ist nochmal ein eigenes Thema, wir schweifen auch immer ein bisschen
im AI-Thema ab. Ich habe richtig Lust, richtig jetzt abzuschweifen, aber lass mal.
Ja, aber es ist spannend, es ist ja total spannend, weil es ja auch eine wichtige Rolle für die Kunst meiner Meinung nach schon spielt. Wir arbeiten sehr viel mit AI-Tools
cool.
Und es wird wahrscheinlich noch krasser werden in den nächsten Jahren.
Und jedes AI-Tool bitte gib, also ich habe noch früher Stellenanzeigen, 10 Jahre lang habe ich Stellenanzeigen geschrieben. Weißt du, und als dann ChatGPT kam, habe ich quasi den Job an Nagel gehängt. Und da war meine Kollegin schon so, ah, aber wer weiß, ob dir das geschrieben hat. Denkst du, doch bitte, das ist das Erste, was ich abgebe, diese Stellenanzeigen. Das ist doch was, was genormt werden kann. Du kannst da auch bestimmte Merkmale da einspeisen, die standardisieren und so weiter. Bitte gib mir die Sachen so, ne? Aber was die Kunst angeht, sehe ich das noch nicht.
Ja. Ja, das ist, glaube ich, noch ein Prozess, aber
das ist ein Prozess, Entschuldigung.
Eine Frage der Zeit.
Ja, safe.
Meine ich, aber das ist auch eine persönliche Meinung. Aber dann kommen wir doch noch zum weiteren Kunstwerk, ja, wie wir das nennen wollen. Du hast uns ja noch was mitgebracht, wie jede, die wir hier einladen. Was ist es denn?
Ich habe ganz profan mein Handy dabei. Also im Prinzip, das ist ein sehr großes, sehr modernes, sehr neues Handy mit einer ganz intensiven Kamera. Der Zoom ist krass.
Und Hello Kitty oder was ist das?
Nee, das sind einfach so Kätzchen. Da steht Kätzchen. Angel, Loveaholic, Doll, Baby steht da drauf. Sehr pink mit so Kätzchen als Handyhülle. Ist auch ein kleiner Spiegel. Weil das für mich einfach ein krasser Accelerator meiner Kunst ist. Also ich meine, du hast es gerade schon angesprochen, mit 16 habe ich halt schon Theater gespielt in der Schule. Über Jahre, war auch schnell die Hauptrolle und da war ich schon immer in der Zeitung. Und das war auch so der Start von, man hat das auch im Internet geschrieben. So die Schule hat dann eine Website, das war ganz krass, da war ich dann drauf. Und so bin ich unter meinem zum Beispiel Geburtsnamen dann auch sehr viel damit zu finden. Und ich habe eigentlich schon immer Theater gespielt. Ich habe auch in Berlin in AmateurInnengruppen gespielt. Und als dann Covid kam, fehlte mir die Bühne. Weil ich habe das immer schon gerne gemacht. Ich bin immer gerne in Rollen geschlüpft. Ich liebe auch das Publikum. Ich liebe die Bühne. Ich bin einfach gerne auf der Bühne. Was wie es ist so. Und dann hatte ich halt als Bühne nur mein Handy. Und dann habe ich in meine Kamera gesprochen. Und dann habe ich quasi meine eigene Fernseh-Internet-Show geschaffen. Meine eigene Fernsehreihe quasi mit 15 bis 30 Sekunden TikToks irgendwie. Und meine eigene Kunst, meine eigene Darstellung durch dieses Handy accelerated. Und deswegen ist das mir total wichtig. Deswegen ist es hier.
Würdest du das Handy als Kunstwerk bezeichnen? Vielleicht siehst du die Ingenieursleistung. Ich meine, das ist ja eins der Peaks der Menschheit, so ein Smartphone. Ja, ist eine Verlängerung des menschlichen Körpers und Geistes, meiner Meinung nach. Würdest du es als Kunst auch bezeichnen? Oder ist es nur ein Pinsel?
Also ich glaube, ich wollte halt voll Meta sein, wenn ich jetzt hier bin und mein Handy mitbringe, ne, und sage, das ist der Accelerator und nicht das Kunstwerk itself. Aber da ich 3 Jahre lang auch in der Tech-Branche gearbeitet habe, sehe ich das auch sehr viel als Kunst. Ich meine, Code schreiben, Websites schaffen, das ist für mich auch alles Kunst. Auch, dass ich dieses Gerät habe an sich, ist natürlich auch Kunst auf jeden Fall. Also es ist schon krass, es ist ein menschengeschaffener Ausdruck. Es ist irgendwie bedürfnisorientiert, aber gleichzeitig auch, hat es einen Stil, hat es ein Design und so weiter. Ich würde es schon auch als Kunst bezeichnen, ja.
Du siehst dich selbst als Künstlerin. Ne? Du verstehst dich auch selbst als Künstlerin.
Ja. Ich würde das vielleicht, wenn ich darf, ganz kurz differenzieren. Also ich meine, ich bezeichne mich bei der Jobbezeichnung als Content Creatorin auf jeden Fall. Das ist schon wahr. Aber ich glaube, dass die, wenn man zum Beispiel auf TikTok als Plattform zum Beispiel schaut, wo ich halt meine Karriere begonnen habe, wenn man das so sagen kann, dass viele auch TikTok im Sinne von TikTok nutzen und dann gelipsynkt haben, Trends benutzt haben, Tänze gemacht haben, so was man sich klischeemäßig darunter vorstellt. Und ich hatte eher das Gefühl, dass ich eine Kunstfigur schaffe und halt TikTok die Plattform ist, die ich gewählt habe, um das anderen zu zeigen. Und deswegen ist für mich der Ursprung in meiner Darstellung meiner Kunst sozusagen.
Gut, dann nimmst du schon wieder die nächste Frage vorweg.
Sorry.
Was sehr gut ist, die nächste Frage wäre, bist du eine Kunstfigur oder ist Gazelle eine Kunstfigur oder lässt sich das überhaupt noch trennen?
Also ich bin safe die deutscheste Person, die ich selber kenne. Das kommt mir auf den Kopf aufgehen. Also wer meine Videos kennt, in denen ich typisch deutsche Satire mache sozusagen, das bin safe auch ich. Ich finde, das hat aber verschiedene interessante Layer. Gazelle als Kunstfigur, ich werde das auch oft gefragt. Ich bin da auch nicht böse, wenn man das sagt, aber viele fragen, ist Gazelle dein echter Name? Das ist natürlich jetzt auf mehreren Ebenen schwierig zu beantworten. Das ist natürlich, was heißt echter Name? Das ist mein Name, Punkt aus. Aber ich habe natürlich vorher anders geheißen. Ich habe ja auch eine andere Identität gehabt. Lange Zeit war Gazelle als Gazelle meine Kunstfigur, als ich noch nicht wusste, dass das eigentlich mein wahres Ich ist. Mhm. Ich bin da so quasi in Gazelle reingewachsen und gemerkt, ach so, das bin ich. Und jetzt ist es so, dass ich als Gazelle, die ich bin, immer noch Figuren spiele. Und die sind aber dann doch nicht Gazelle. Also die Kunstfiguren, die ich spiele, die sind angelehnt an die Frauen aus meiner Kindheit, an Frauen im Ruhrgebiet, an meine Mütter, Tanten, aber auch Bekannte, die ich hatte. Den Dialekt, aber auch den Vibe, die Energie, die ich da channele quasi. Das ist die Rolle. Die Marotten selbst, die ich spiele, das ist auch Safe Gazelle wieder dann. Da komme ich dann wieder zu mir zurück. Aber das sind schon auch Figuren, die ich spiele. Sonst, ja.
Weil das alles zielt ja jetzt nämlich auf eine Frage. Kann man die Kunst noch vom Künstler oder von der Künstlerin trennen? Oder kannst du das auch als Mensch oder findest du, es ist nicht zu trennen?
Ich finde, es ist nicht zu trennen. Ich finde, in jeder Kunst steckt die Geschichte der Künstlerin drin, auf jeden Fall. Und für mich ist es besonders entscheidend, weil es viel Comedy gibt. Ich bin auch nicht die einzige Person, die irgendwie so typisch deutsche Marotten oder so darstellt. Aber ich glaube, dass ich erstens als Transfrau, wenn man das die Comedy sieht, die Leute das nochmal anders lesen und verstehen. Die Leute sich denken so, was ist das für eine Person? Und ich weiß jetzt gerade gar nicht, was für ein Gender die hat, aber irgendwie finde ich es witzig oder so. Es ist an zweiter Stelle. Und ich glaube, ich spiele das zum Teil auch anscheinend so gut, dass die Leute auch davon safe darin ausgehen, dass ich eine Cis-Frau sei. Obwohl ich im Alltag ganz oft noch misgendert werde und anders gelesen werde. So. Und dann gibt es noch diesen Layer, dass ich halt als marginalisierte Person, ne, also Transperson, hier kurzer Exkurs, heftig krass diskriminiert. Ne, im Gesetzlich hat sich das jetzt gerade ein bisschen verbessert. Aber insgesamt höher Suizid gefährdet, mehr Mental Health Problems, kriegen keine Jobs, am Arbeitsplatz diskriminiert, gibt Studien ohne Ende. Ich möchte Comedy machen zum Beispiel, die bewusst nicht unbedingt in irgendeine Richtung tritt, die vor allen Dingen sich nicht lustig macht über irgendwen. Ich möchte mich auch eigentlich nicht über den Ruhrgebietsdialekt oder die Ruhrgebietsfrauen lustig machen, sondern ich möchte eigentlich Marotten aufzeigen, über die wir gemeinsam lachen können. Ich möchte eigentlich eine Figur schaffen, mit denen sich die Leute identifizieren können. Ich glaube, dass ich selber, dadurch, dass ich selber in einer marginalisierten Gruppe bin, ist mir das besonders wichtig, das herauszustellen, dass ich jetzt nicht mich über andere lustig mache, weil ich will auch nicht, dass sich Leute über Transleute lustig machen.
Ja, da können wir später nochmal einhaken. Ja,
bei Satire wahrscheinlich, wenn wir über Satire sprechen oder so.
Ja, auch über bei Stereotypen.
Ah, ja, freue mich drauf.
Ja. die Frage hat auch vor allem dann darauf gezielt, Kunst und Künstler voneinander zu trennen, weil es werden ja dann auch oft, also wenn Künstler gecancelt werden, dann auch die Kunst gecancelt. Mhm. Ob das, findest du das den Prozess dann notwendig, gut, oder würdest du sagen, vielleicht, also zum Beispiel jetzt Beispiel, plattes Beispiel, R. Kelly, kann man das jetzt noch im Club spielen? Oder ist, weil R. Kelly einfach No-Go ist, ist seine Musik jetzt auch ein No-Go? Es ist so ein bisschen die Frage, die ich jetzt nochmal an sich stellen möchte.
Ja, Cancel Culture ist nochmal so ein Ding für sich. Ich glaube ja auch an Redemption, also dass man Dinge wieder gut machen kann und so weiter. Aber ich denke, dass das definitiv nicht zu trennen gilt. Und ich glaube, dass einfach wir verstehen müssen, dass gewisse Dinge mal okay waren und jetzt nicht mehr okay sind. Und das wiederum ist wieder okay. Also wenn ein Künstler in dem, was er macht, gut ist, aber eigentlich seine Geschichte einfach nicht tragbar ist, dann ist das auch was ich nicht konsumieren möchte und was ich auch finde, was dann nachgestellt ist. Das kann natürlich großartig sein, das können Personen sein, die großartige Dinge erschaffen haben, aber am Ende des Tages, wenn man auf die Geschichte schaut, es gibt auch genug Platz dann und Raum zu schaffen, vielleicht für andere in dem Moment, deren Geschichten vielleicht wichtiger sind oder so, oder die wir jetzt herausstellen können. Das sehe ich auch als Chance zum Beispiel. Aber für mich ist es schon, also wenn die KünstlerInnen was vertreten, was nicht okay ist, dann ist auch die Kunst für mich dann nicht mehr tragbar.
Ist das emotional begründet eher oder ist es eher rational? Also du sagst, prinzipiell sollte man das nicht machen oder du sagst, ich habe so ein Unwohlsein und möchte damit nicht. Also was von beiden würdest du da sagen? Was ist es eher?
Ich glaube, für mich schwingt da auch immer ein bisschen, also meine ganz persönliche Ansicht darauf ist, dass da immer für die Menschen eine Nostalgie mitschwingt. Mhm. Ja, es gibt halt Filme, die nicht mehr okay sind, Wörter, die wir nicht mehr sagen, die sind früher in der Literatur oder in Film okay gewesen und mit denen sind wir vielleicht aufgewachsen. Und dann fällt uns das natürlich schwer zu verstehen, dass es eigentlich nicht okay ist und war auch damals nicht okay. Und ich kann auch verstehen, dass wir das dann nicht loslassen wollen. Aber ich ganz persönlich, ich habe es vorhin schon gesagt, ich liebe Veränderung. Es gab auch andere tolle Filme. Es gibt immer auch andere tolle Dinge, die man zeigen kann, die man lesen kann. Wenn ich also ein Buch lese, das ist vielleicht aus den 1920ern, da kommen bestimmte Dinge drin vor. Da gibt es bestimmte Dialoge oder irgendwie Perspektiven auf die Frau oder auf andere marginalisierte Gruppen. Tue ich das weg. Mhm. Dann lese ich das nicht, weil es gibt 3 Milliarden, 10 Milliarden Bücher. Und das kann damals ganz toll gewesen sein, aber heute ist heute. Mhm.
Ich finde diesen nostalgischen Ansatz sehr, sehr richtig. Also persönlich jetzt sehr subjektiv natürlich immer alles, aber ja, das erklärt das, finde ich, ganz gut.
Es gibt halt so zum Beispiel, also für mich ein aktuelles Beispiel ist Sia. Sia hat sich ableistisch geäußert, hat sich nicht dafür entschuldigt und die Songs von Sia finde ich großartig.
Die Sängerin, ne?
Die Sängerin, ja. Entschuldigung, die Sängerin Sia. Ganz tolle Popsongs, so auch sehr empowernde Popsongs.
Die hatte einen Superhit, oder? Ne, gehabt, die mit wem war das? Von Paul?
Ja, genau. Ja. Cheap Thrills
mit
aber auch
Paul,
Chandelier
ja.
War halt ein großer Song, ne? So den ich mal nachsingen kann, auch irgendwie sehr ganz, ganz toll. Ja, Unstoppable ist so voll die Queer-Hymne, so, ne? Ich bin okay, so wie ich bin. Da habe ich eine extreme emotionale Bindung zu. Aber ich denke, immer wenn ich die Songs höre, denke ich, sie hat es nicht geschafft, sich für ihre ableistische Äußerung, die offensichtlich ableistisch waren, zu rechtfertigen oder zu entschuldigen. Und dann ist es nicht okay.
Ja.
Schade.
Dann wollen wir doch mal zur kommerziellen Seite kommen. Bist du reich?
In meiner Empfindung ja. War ich aber auch schon vor meiner Social-Media-Tätigkeit.
Und hat dich der kommerzielle Erfolg eher positiv oder negativ bis hierhin beeinflusst, würdest du sagen?
Also das Ding ist, ich bin Arbeiterkind, wie man das so schön sagt. Meine Mutter ist Reinigungskraft, mein Vater Dachdecker. Also ich fühlte mich schon ganz schnell ganz reich. Und ich merke das auch im Berliner Umfeld und meinen FreundInnenkreis, da hatte ich dann schnell ein gutes Gehalt, dadurch, dass ich halt studiert habe, im HR mich hochgearbeitet habe. Ich war 2 Jahre Führungskraft auch davon und dann war ich in der Gehaltsstruktur, die einfach für mich schon wunderbar war, weil ich musste nicht von Laden zu Laden gehen und die Sonderangebote kaufen, sondern ich habe das gekauft, was ich wollte. Das ist für mich schon reich sein gewesen. Jetzt ist es so, dass mein Gehalt auch gestiegen ist sozusagen mit meiner Selbstständigkeit. Da bin ich sehr dankbar, bin ich sehr froh drum. Und wenn du mich jetzt fragst, kann ich das im Ernst sein noch nicht so ganz so greifen. Das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass ich jetzt öfter in Urlaub fahre. Aber ansonsten spüre ich noch nicht so deutlich die Veränderung, würde ich sagen.
Aber meinst du, das kann oder es gibt ja auch bestimmt gute Beispiele, aber meinst du, dass es dann oft ab irgendeinem Punkt kommt dann der Einfluss des Geldes?
Weiß nicht, ob das bei mir kommt. Ich weiß nicht, ob das was mit dem Alter zu tun hat, aber ich bin halt auch 35 und bestimmte Werte sind bei mir gesettet. Und ich bin halt auch so, zum Beispiel mein Bezug zu Geld ist auch so irgendwie, ich will jetzt nicht zu politisch werden, aber ich persönlich finde, wer Geld hat, sollte es teilen. Also ich spende auch super gerne, teile das mit meinen Friends oder so, lade die ein. Und es ist so wenig, ich weiß nicht, ob das so viel mit mir selber macht. Ich kaufe mir auch selber gerne was, so, keine Frage. So, aktuell bin ich schon wieder krass, ich kaufe mir nur Pokémon-Karten die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob das hier so reinpasst, aber so.
Was kaufst du dir bitte?
Pokémon-Karten.
Ah ja.
Ohne Ende, aber es ist für mich gerade noch keine Veränderung merklich. Aber frag mich nochmal in ein paar Jahren, wer weiß.
Wir machen noch einen Podcast in ein paar Jahren, wenn du deine fünf deutschen Kinofilme gedreht hast.
Freue ich mich drauf.
In der Hauptrolle.
Freue ich mich drauf.
Da du ja so gerne mit Stereotypen spielst, ja, und ich sag mal jetzt deutsche Memes in irgendeiner Art und Weise, Wie gehst du dann aber damit um, wenn das irgendwie auf dich als Transfrau zurückfällt, wenn du da in Schubladen gesteckt wirst? Das ist ja auch kontrovers. Wahrscheinlich fühlen sich auch manche Deutsche angegriffen durch die Comedy, die du machst. Bestimmt, kann ich mir gut vorstellen.
Auf jeden Fall.
Wie ist es denn das, wenn das zurückkommt? Wie gehst du dann damit um?
Da gucke ich ganz genau hin. Also ich finde es tatsächlich witzig, dass einige unter meinen Videos schreiben, so sind Deutsche gar nicht, du stellst Deutsche ganz falsch dar und so weiter. Das finde ich immer ganz süß, weil es einfach nicht wahr so. Aber ist okay. Und für mich persönlich, ich finde ähnlich, wir haben gerade über dieses Thema, so kann man Kunst von KünstlerInnen trennen, Nostalgie und so weiter. Ich denke so, wir können so viel schöne Dinge, lustige Dinge sagen. Warum musst du lustige Dinge sagen über die Personen, die einfach extrem strukturell diskriminiert und marginalisiert sind in dieser Gesellschaft? So. Und wenn du es machst, dann verdammt nochmal, mach das gut. Und wenn das einer machen darf, dann bin das ich über mich selbst. Mhm. Also die Darstellung meiner selbst als Transfrau in meinen Videos ist ja zum Teil schon fast trashig. Also das war früher noch schlimmer. Ne? Also wer jetzt Lust hat, ganz da unten zu scrollen, ich habe schon echt krass trashig Videos gemacht. Aber ich überziehe ja meinen eigenen Transcharakter auch manchmal bewusst, um halt auch so ein bisschen die Schublade aufzumachen und Leute dafür aufzuwerben und das ein bisschen darzustellen. Es gab halt auch, ich kenne halt auch einige Sets, wo so ein bisschen sich über Transpeople lustig gemacht wird oder wo das Thema Pronomen irgendwie durch den Kakao gezogen wird. Es ist halt ganz oft einfach nicht gut gemacht. Und es ist auch für mich kein witziges Thema und dann kann ich da auch nicht drüber lachen.
Aber es könnte doch fast alles witzig sein, wenn man es gut macht.
Das stimmt, aber es können einfach weniger, glaube ich, dann.
Das ist eine andere Frage, ja. Aber wärst du der Meinung, dass, wenn man es gut macht, dann das theoretisch auch da, wo es wehtut, das trotzdem auch witzig sein könnte?
Ja, aber das muss mir noch immer bewiesen werden.
Okay.
Also es gab welche, die zum Teil meine Videos stitchen, die sind schon nah dran. Aber es ist immer noch nicht gut genug. Also ich verstehe auch nicht, warum das sein muss. Es gibt genug Themen, über die wir sprechen können, genug Comedy, die man machen kann. Bleib doch einfach bei dir selbst. Ich bleib auch bei mir selbst. Du hast ja gesagt, ein Teil von mir ist da safe in dieser Rolle. Das ist meine Familie. Das ist eigentlich nichts, was irgendjemandem wehtun sollte, sondern einfach nur was, wo wir alle gemeinsam mitlachen können. Funktioniert ja auch.
Das ist ja auch absurd. Also die größten Comedians der letzten 20, 30 Jahre in Deutschland haben sich ausschließlich mit der Parodisierung von Deutschen beschäftigt. Die Hallen filmen, da geht's ja, es geht aber immer um Mann und Frau.
Ja.
Es geht immer um Mann und Frau. Und ich glaube, das ist eher der Punkt. Die wollen dir, glaube ich, an der Stelle dann wahrscheinlich sagen, Deutsche sind Mann und Frau.
Genau sein.
Daher kommt's. Also auch wenn sie es vielleicht selber gar nicht an der Stelle verstehen. Ich finde es toll, dass du gerade sagst, du willst Leute für das Thema aufwärmen. Mhm. Das finde ich sehr interessant, ne? Weil viele Leute werden ja das Gegenteil vermuten und sagen, du willst die Leute aufreiben, nicht aufwärmen. Mhm. Ja, was völlig was anderes ist. Es ist in der Wirkung von der Gradzahl das Gleiche.
Ja. Ja.
Aber es geht in eine andere Richtung. Das finde ich aber eine interessante Sichtweise, dass man lernt, sich davon nicht angegriffen zu fühlen.
Ja? Ich meine, das Absurde, da bin ich mir auch selbst manchmal nicht ganz treu. Also zum Beispiel, wenn wir auch von Kommerzialisierung sprechen, es gibt ja auch Brands, die auf mich zukommen, sagen, hey, dafür sind die und die Brand, das passt doch super in Gazelles typisch deutsche Format. Und manchmal denke ich so, nee, das ist einfach nicht typisch deutsch. Mhm. So, ich glaube, mal ein schönes Beispiel, das habe ich trotzdem hingekriegt, das hat auch Spaß gemacht, aber schwierig fiel mir das Thema Therapie. Das ist nicht typisch deutsch. Wenn Deutsche über Therapie sprechen, dann eher nicht gut. So, das ist so in meiner Generation was anderes, so, aber ich meine, das ist nicht typisch deutsch. Ne? Was anderes ist so ein Waschmittel oder so, das ist typisch deutsch. Dann will ich also auf meiner Linie bleiben. Das muss schon auch typisch deutsch sein, in meiner Ansicht nach. Wo ich dann aber nicht auf meiner Linie bleibe, ist, dass ich da so Dinge reinstreue, wie ich gender natürlich. Das ist noch nicht typisch deutsch. Ich spreche nur von veganen Chicken Nuggets. So, ist auch noch nicht typisch deutsch. Also ich streue da schon so ein bisschen meine Dinge rein. So, da bleibe ich meiner Linie nicht treu, aber ja. Wärme die Leute für diese Themen auf, ja.
Hast du schon mal ein Video oder ein Reel, oder wie du es bezeichnen würdest, als Content-Creatorin gemacht, um damit, da ich jetzt mal unabhängig von Werbung, aber wo du sagst, den mache ich jetzt, weil ich meine, das bringt mir was für meinen Erfolg, deswegen wähle ich das Thema, oder suchst du Themen eigentlich immer raus, nach dem, was gerade Zeitgeist ist oder dich beschäftigt oder was du für richtig und wichtig hältst?
Mhm. Also was ich weiß auf jeden Fall ist, die besten Videos sind die, die in dem Moment passieren und die relativ spontan passieren. Also schon manchmal skripte ich auch ein bisschen mehr drumherum, wenn ich weiß, das ist jetzt ein aktuelles Thema, zum Beispiel Wetterumschwung im Frühling. Ist eigentlich was, wo es alle immer mitfühlen. Aber die Videos im Moment, die funktionieren immer besser. Da kann ich mir noch was überlegen oder so, wenn ich weiß, das ist in dem Moment jetzt wichtig und relevant. Dann sind das auch die, die am besten funktionieren und performen. Klar, manchmal denke ich auch so, ah, jetzt könnte ich nochmal ein Remake davon machen oder jetzt könnte ich das Thema mal aufgreifen, weil ich habe lange irgendwie kein Comedy-Video mehr gemacht. Aber ich weiß auch genau, dass die nicht so gut funktionieren, wie die, die wirklich authentisch sind, die wirklich aus mir rauskommen in dem Moment. Deswegen bin ich auch nicht schüchtern zu sagen, dass ich mich selbst als Künstlerin verstehe dahingehend, als Comedy-Künstlerin, weil das, was gut funktioniert, ist wirklich das, was aus meiner eigenen persönlichen Intention kommt und nicht aus der Intention, was zu verkaufen oder was gut performen soll.
Also würdest du auch kategorisch Marken ausschließen, mit denen du nicht zusammenarbeiten würdest oder Unternehmen, wo du sagen würdest, Kohle stimmt zwar, mache ich aber nicht aus Gründen.
Definitiv. Ja, da habe ich, also das ist auch kein Geheimnis. Also bei Kosmetik würde ich auch vegan und tierversuchsfrei schauen, solche Dinge. Bei Ernährung natürlich auch. Mhm. Und da gibt es noch ganz viele andere Regeln.
Mhm. Also da ziehst du schon deine Linie auch kommerziell, wo du sagst, klar, Kohle ist wichtig, macht Spaß, aber du, also das wäre dir den Preis nicht wert.
Auf jeden Fall.
Mhm. Dann nochmal zum Thema Kunst und Comedy. Ist Comedy Kunst oder eine Kunstform? Oder anders gefragt, ist Comedy bei dir eine Kunstform, weil du Schauspielerei betreibst dahinter?
Also, wir beide haben vorhin schon mal über Comedy, Satire und Kunst gesprochen, ganz, ganz kurz. Wenn ich über Kunst sprechen muss, das ist für mich an sich im Diskurs noch so neu, weil ich habe das einfach gemacht, weil ich es machen wollte. Und ich habe noch nicht drüber nachgedacht, dass ich irgendwie Künstlerin bin oder so. Und dann wurde ich eher damit konfrontiert, dass Menschen gesagt haben, aber du bist für mich nicht Content Creatorin, du bist für mich irgendwie Gazelle und du packst es irgendwie in so Videos, in Social Media. Also ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht. Wenn ich jetzt an Comedy denke und das ist was aus den Menschen entsteht, um eine Geschichte zu erzählen, die den Leuten was beibringt oder die ein Gefühl erzeugt, wüsste nicht, warum das nicht Kunst sein sollte. Und Satire ja sowieso, wahrscheinlich sogar per Definition, I don't know, aber ja.
Weißt du nicht, weißt du, Tobias, Satire, gilt es als Kunstform Satire?
Also Satire kommt ja aus dem Altgriechischen, ne? So, das ging ja dabei um, bei der Satire wurden die Rollen in der Gesellschaft verkehrt. Und auf die Bühne gebracht, ja, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe irgendwann vor 120 Jahren mal Philosophie studiert, da kam das mal kurz am Rande vor, habe ich mir ein bisschen gemerkt, darum geht's ein bisschen. Und durch die Darstellung vom Gegenteil auf der Bühne wurden sozusagen Missstände und Verhältnisse in der Gesellschaft dargestellt. Mhm. Ist schon eine Kunstform, würde ich sagen. Das ist ja das Ding, was mir und Amin sicher auch so einen Spaß an dem Podcast macht, ist eben die Frage zu klären, was Kunst. Wir sind DJs. Sind wir in dieser Frage, machen wir eigentlich Kunst oder legen wir da nur ein paar Platten auf, die nicht mal von uns sind, im schlimmsten Falle. Bei uns sind es manchmal von uns, aber ne, und dann, was ist jetzt Kunst? Ne? Und du bist immer ein Rechtfertiger.
Das finde ich total gut, dass du sagst, das erinnert mich jetzt auch an was ich für mich selber regelmäßig hinterfragt habe. Ich habe zum Beispiel früher immer Collagen gemacht, so, ne? Also früher hatte man ja noch Zeitschriften, da habe ich so Bilder ausgeschnitten. Ich rede jetzt von wirklich früher, ne? Also wie bei dir vor 120 Jahren, als ich Teenagerin war. Habe das ausgeschnitten, zusammengeklebt, Folie drüber an die Wand gehängt. Es fiel mir aber schwer, aus mir heraus Bilder zu schaffen. Aber Collagen hat immer gut funktioniert. Ich habe nie eine Rolle selber geschrieben, wo ich dachte, die hat den Charakter oder den Charakter. Ich habe eigentlich Satire-Shows geschaut, wie die Wochenshow, Anke Engelke, Ingolf Lück, Lady Kracher, Anke Engelke dann später auch. Und habe die danach gemacht, so wie die auch andere Charaktere satirisch dargestellt haben. So. Und da habe ich mich mal gefragt, kann ich überhaupt irgendwas? Ich mache ja nur mal nach. Ich schaffe ja nichts aus mir selbst heraus. Aber dann frage ich mich, ne, Kunst ist wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob ich sich jetzt andere Künstler in den Kopf fassen, aber auch nur eine Reproduktion von deiner Lebensrealität. Mhm. Und ich reproduziere meine Lebensrealität sozusagen in diesen Videos, gechannelt auf bestimmte Pointen. Würde ich sagen, meine Comedy ist Kunst.
Das, Oliver Rehse vom Berliner Ensemble hat sich selber als den Autor mit der Schere bezeichnet. Das erinnert mich jetzt sehr, sehr stark daran, an was du gerade gesagt hast. Er sagt, er nimmt Stücke auf, er nimmt Sachen auf und bringt also Sachen, die eigentlich Stunden brauchen, bringt er in anderthalb Stunden auf die Bühne und meinte, das ist es. Und auf die Frage hin, ob er sich da an der Stelle als Künstler sieht, hat er das auch bejaht. Also du machst ja da nichts anderes. Da bist du also auch in der Tradition mit ihm.
Stimmt.
Den Punkt machen sicher viele, vermutlich.
Ja, stimmt.
Du sagtest, also Doppelfrage, du sagst, du hast ja Theater gespielt. Und auch anscheinend erfolgreich, wenn du in der Zeitung warst. Weiß ich nicht, in welcher, aber die Schülerzeitung. wie kam der Twist dann zum Recruiting, zum HR, dass man sagt halt, dass du, weil offensichtlich ja, dass deine Leidenschaft war und ist, dass du dann aber den Weg da weggenommen hast, war das auch eine kommerzielle Entscheidung, des Geldes wegen, dass du gesagt hast, Theater ist nichts Safes, ich suche mir lieber einen vernünftigen Job, wie wahrscheinlich viele unserer Eltern das sagen würden. Und dann die Doppelfrage ist, würdest du dann auch gerne wieder Theater spielen wollen irgendwann?
Richtig gute Frage, guter Punkt. Das nochmal, danke dir. Ganz klar. Ich finde, das ist ein super spannender Layer, weil da die Geschichte auch wieder einen Rundumschlag macht zu dem, was wir schon besprochen haben. Weil das ist nämlich wirklich so gewesen. Ich habe halt schon immer gern Schauspiel gemacht und alle immer so, oh, du kannst es so gut und mach das unbedingt. Und ich kannte aber von zu Hause nur, oh Gott, ich muss dringend einen Job haben und Geld verdienen, weil so, ich möchte gerne nicht immer so ein bisschen finanziell alle mitleben, wie ich das zum Teil irgendwie in meiner Jugend erlebt habe. So, ich möchte im Laden gehen und mir das kaufen, was ich kaufen möchte. So. Und dann habe ich mich an einer Schauspielschule beworben nach dem Abi, weil da hätte man zum Sommersemester starten können. Ich musste eh noch warten bis Wintersemester, bis zum anderen Studium. Und die fanden mich nur nett. So, ich habe Monologe auswendig gelernt, so richtig krass mich vorbereitet. Und die haben gesagt, das war sehr nett, aber das ist leider nicht ausreichend. Und dann habe ich direkt gesagt, ja gut, dann kann ich das halt nicht. Ich fand auch, dass die Leute, die ich da kennengelernt habe, die sich auch beworben haben, die waren viel krasser. Die waren so richtig so, boah, die wollten das so krass, Theater Kids. So. Und ich war mehr so, war halt auch nicht gefördert und kannte das auch nicht irgendwie und habe mich da so selber reingearbeitet. Und dann im Studium bin ich dann so ein bisschen ins HR gerutscht. Ich meine, ich habe Literatur, Kultur und Sprache gemacht, weil ich das liebe. Und dann habe ich gedacht, aber ich will ja Geld verdienen, mach mal lieber noch BWL nebenher und empirische Sozialforschung. Dann hatte ich noch Personalwesen, Marketing, Sozialforschung, so Statistik und so weiter. Und so bin ich dann ins Personalwesen und ins Corporate Business gelandet. Und das hat halt 10 Jahre gedauert, bis ich mich finanziell stable genug gefühlt habe und bis durch Zufall dieses TikTok-Game kam, dass ich dann den Mut hatte, das zu probieren. Und jetzt lebe ich meinen Traum so als Schauspielerin und irgendwie Künstlerin und Theater, wie nicht, die Arbeitszeiten sind immer so ein bisschen schwieriger. Aber Schauspiel auf jeden Fall. Also ich hätte richtig Lust, auf jeden Fall Kinofilme zu drehen oder so. Oder nochmal in einer Serie zu sein, wie vor kurzem. Das wäre schon richtig toll.
Gab es schon Anfragen für Filme?
Ah, hat nicht immer so gepasst. Meine Casting-Videos sind, glaube ich, auch noch nicht so gut. Aber die gibt es auf jeden Fall, ja. Das ist ja auch so ein Ding. Ich glaube, jetzt ist auch der Moment, als Transfrau in meiner Art der Repräsentation, die halt nicht ist so, ah ja, das merkt man da gar nicht an, sondern das merkt man ja schon irgendwie an. So, diese Repräsentation, die ist auch jetzt erst ein bisschen salonfähiger geworden. Oder vielleicht bin ich sogar 1/200 Stück weit damit dafür verantwortlich, dass die Leute sehen, dass so Transmenschen auch aussehen können. Und jetzt wird das überhaupt erst relevant, gecastet zu werden.
Ich habe eine Frage, diese Aufkleber auf deinem Mobiltelefon und so. Hat sich dein Zuhause mit dem Tag, wo du gesagt hast, hier komm, jetzt, ich ändere jetzt alles, hat sich das dann bei dir zu Hause auch geändert? Hast du gesagt, nee, ich finde Raufasertapete ist gar nicht meins, ja? Ich will jetzt eine rosa, grün, blaue, bunte Regenbogentapete. Hat sich das geändert, krass, auch wo du gesagt hast, ich mache das jetzt komplett und ich mache das auch für mich, ja?
Auch hier, wer Lust hat, mal ganz nach unten scrollen bei TikTok. Also da steht die Antwort. Weil, also das Witzige ist, und das erleben ganz viele Transpersonen, es gilt natürlich nicht für alle, aber für mich extrem, du willst ja nicht trans sein. Du willst ja nicht trans sein. Und was passiert ist, du überperformst dann dein zugewiesenes Geschlecht. Also ich hab dann meinen Bart wachsen lassen und Buzzcut und hatte dann so ganz dunkle Möbel und wollte so aus Whiskygläsern trinken und so und wollte voll männlich sein und so und alles war total komisch. Aber ich wollte es einfach nicht wahrhaben und habe dann überperformt sozusagen, was typisch stereotypisch männlich wäre. Und dann kam halt die Überperformance der anderen Richtung. Als ich dann alles losgelassen habe, habe ich nur pink getragen. Habe ich alles von Barbie haben wollen und habe halt da überperformt und das war alles für rosa und so weiter und jetzt gerade settelt sich das sozusagen vielleicht in einem etwas organischeren Geschmack, sag ich mal. Aber ich habe aber schon immer auf so trashige, glitzerpinke Bilder gestanden, so wie jetzt auf meinem Handy ist, so ist es nicht. Also das war schon immer so, aber ich habe es halt nicht zugelassen sozusagen. Ich hatte auch früher dieses Playmobil-Barbie-Schloss, das pinke. So, das haben mir meine Eltern gekauft. Das war auch ganz pink. Und die Frauen hatten also riesige Röcke. Das habe ich schon immer geliebt.
Du hast gerade TikTok erwähnt. Würdest du sagen, dass Social Media bei deinem jetzigen Erfolg die entscheidende Rolle gespielt hat? Oder hättest du auch anders eine ähnliche Form von Erfolg haben können? Oder wäre das ohne die sozialen Medien, wie wir die jetzt kennen, gar nicht möglich gewesen?
Das wäre, glaube ich, nicht möglich gewesen. Ich glaube, ich wäre jetzt noch im HR. Also ohne die Erfindung von TikTok, ich will ganz ehrlich sein, hätte sich meine Karriere nicht so entwickelt.
Weil die Strukturen das dich als Transfrau gar nicht zugelassen hätten, meinst du? Und weil es da relativ quasi normfrei passiert?
Ja, genau. Also das ist mit ein Grund. Mir fehlt die Bestätigung der Repräsentation. Also wenn ich mich selber nicht repräsentiert sehe, warum sollte ich dann den Mut haben, es zu probieren? Also ich habe schon direkt gedacht, ich kann es eh nicht schaffen. So, wer lacht denn über das, was ich mache? Und dann schon auch, als ich angefangen habe mit diesem typisch deutsche Format, habe ich sogar auch damals gedacht, so, wer lacht denn jetzt noch über sowas? Habe ich auch gedacht. Ja, danke. Ja, relativ viele Menschen, die sich damit stellen. Na klar, und du denkst halt so, warum sollte ich das jetzt noch probieren? Weil es ist nicht in meiner Biografie typisch, sowas zu machen. In meiner Identität schon mal gar nicht. Es ist einfach over, das lohnt sich nicht, brauchst du nicht versuchen. Und dann bleibe ich lieber auf meinem sicheren, finanziell sicheren Platz.
Aber dann hättest du dich nicht in dem Rahmen verändert. Ne? Also so, Kunst hat dich gerettet?
Ja.
Ja?
Das habe ich noch nie so gesehen, aber du hast recht.
Also ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich dir das jetzt so sage, weil es so krass ist, ja, irgendwie, aber hört sich ein bisschen so an. Du hast ja nicht von Not gesprochen bis jetzt. Ja? Mhm. Das habe ich jetzt impliziert so, ne? Also du folgst deiner Kunst und die Kunst folgt nicht dir so ein bisschen, ja, wenn ich dir das mal so in den Lebenslauf legen kann.
Doch, das finde ich sehr gut. Und vor allen Dingen, wir dürfen auch nicht vergessen, ich meine, meine Kunstfigur lebt doch davon, so ein bisschen verschroben zu sein. Ich meine, die ersten Videos, die habe ich halt von unten gefilmt, mit Doppelkinn und ungekämmten Haaren so. Ne? Also ich habe auch gelernt, zu mir selber zu stehen, aus allen Perspektiven. TikTok funktioniert am besten, wenn du nicht perfekt geschminkt bist, sondern wenn du so bist, wie du bist. Gleichzeitig war das auch irgendwie so ein Echoraum für meine Transition. Ich meine, ich habe schon damals gesagt, als ich noch einen Bart hatte, ich bin eine Transfrau, so jetzt lebt damit. Ich warte nicht, bis ich all euren Mustern gerecht werden kann, so aussieht wie die perfekte Frau, so, das dauert noch Ewigkeiten, ne? Da habe ich keinen Bock drauf, ich bin jetzt so, bitte rede mich als Frau und fertig aus, hat das Netz nicht verstanden, gleichzeitig aber dann doch wieder ein Diskurs begonnen und die Leute für das Thema aufgewärmt und je mehr sich das entwickelt hatte, desto eher war der Zuspruch da und desto mehr haben die Leute verstanden, oh toll, was du machst eigentlich, dass du zu dir stehst und nur so hatte ich dann den Echoraum oder halt die Resonanz zu verstehen, okay, ist dann doch gut, was die macht, danke, die Bestätigung, die glaube ich viele andere nicht haben können ja. In dem Moment, da hast du recht.
Bist du erfolgreicher auf TikTok oder auf Instagram?
Also das kann ich jetzt so nicht sagen, mal so, mal so. Okay. Also gerade ist TikTok schwierig, der Algorithmus ändert sich ja auch und so weiter. Ich werde gerade zum Beispiel mehr bei Instagram gebucht.
Zu TikTok selbst, wie ist dein Verhältnis dazu? Weil zum Beispiel jetzt in den USA wird über ein Verbot gesprochen. Mhm. Wie gehst du damit um? Hast du auch ein bisschen Angst, oh Gott, was, wenn TikTok wegfällt? Und siehst du das auch kritisch oder...
Ich finde, das hat auch verschiedene Layer. Also ich bin ja so naiv, dass ich denke, wer im Internet arbeitet, also ich, alle meine Daten sind jetzt da. Ist egal, wo jetzt, in welchem Land diese App herkommt und so. Also meine Videos sind jetzt draußen, mein ganzes Leben ist jetzt da. Das ist jetzt over. So, ich bin jetzt ganz transparent oder zumindest so, wie ich das entschieden habe, transparent zu sein. Das ist Punkt 1. Punkt 2, TikTok ist auch Fluch und Segen auf jeden Fall. Also ich verdanke TikTok eben meinen Erfolg. Gleichzeitig ist eine Abhängigkeit von TikTok eigentlich nicht so richtig möglich, weil du musst dich theoretisch neu erfinden. Es gibt immer mehr UserInnen. Du kannst es als Mitwettbewerb sehen. Du kannst es aber auch einfach sehen als ernüchternde Zahlen, die du siehst. Und wenn du dich darauf fokussierst und das halt auch das ist, was dein Business ausmacht, dann wiederum kann das frustrierend sein. Was ich halt versuche, ist, andere Standbeine zu finden auf jeden Fall. Also ich hoffe jetzt, dass ich wirklich durch verschiedene Projekte, auf die ich jetzt gar nicht eingehen kann, so viel, weil die sind alle noch nicht so weit. Aber ich habe zum Beispiel ein paar Mal einen Fernsehauftritt gehabt oder auch schon mal in einer kleinen Serie mitgespielt oder eine kleine Rolle in einer Serie gehabt. Das wäre schon schön, wenn sich das dahin entwickeln würde.
Ja, hoffentlich. Wir sind gespannt. Mehr Gazelle für alle, bitte.
Ja, bitte.
dann, was war denn das erste Reel oder das erste Video, was du so aufgenommen hast?
Ich glaube, ich erzähle zwei Sachen. Also ganz am Anfang, als Quest ist es Covid, ja. Stellt euch vor, wir sind alle zu Hause, wissen überhaupt nicht, was Phase ist, außer es macht überhaupt keinen Spaß, weil keiner kann rausgehen. Ich dachte auf TikTok, ich will viral gehen. Da habe ich mir eine Perücke aufgesetzt. Ich habe trashige Glitzerkleidung angezogen, einen Spagat gemacht und dabei witzige Sachen gesagt. Habe gehofft, dass es einfach durch diesen Trash abgeht. Hat niemand geschaut. Dann mache ich eines Morgens, als es im Januar anfängt zu schneien und diesen deutschen Nieselregen hat, wie gesagt, so von unten, Doppelkinn, ich habe die Haare, stehen mir zu Berge, ich komme gerade aus dem Bett und channel einfach diese Comedy, wie die Deutschen darüber sprechen, wenn der erste Schnee fällt. Ne? Hol die Winterschuhe raus, bereiten sich vor, es ist kalt, was soll man machen, Grillen fällt aus und dann auf einmal, ach so, das bleibt ja eh nicht liegen. So, ne? Das ist ein Millionen-Hit. Ich poste das ungefähr jedes Jahr, immer wieder Millionen Views. Und auf einmal sitzt du am Handy und die Notifications explodieren und es geht richtig ab. Und das war so das, was richtig abgeht. Das
war so ein Video.
Das war ein Video. Dann habe ich das natürlich versucht wieder aufzugreifen. Das ist ja das, was du bei TikTok machen sollst. Kurz ruhen lassen und dann jetzt ein Jahr später, letztes Jahr im Frühjahr, nochmal als neues Ding aufgenommen, wenn du so möchtest.
Ja, krass, weil wenn man mit anderen Influencern oder Content-CreatorInnen spricht, dann hört man ja auch oft, dass es so ganz viele Videos gab und sich das immer so ein bisschen verbessert hat. Und dann gab es dieses eine Video. Aber das ist ja quasi bei dir das, jetzt mal so, erste Gazelle-Video, wie wir es kennen waren, dass das gleich geklappt hat, ist ja auch irgendwie one in a million, oder?
Ja, safe, auf jeden Fall. Und bin ich auch sehr dankbar. Ich frage mich auch, wie das für andere KünstlerInnen ist, aber für mich ist ja dadurch, dass es digital ist, auch lange Zeit gar nicht greifbar gewesen. Also auf einmal haben diese Videos Millionen Views oder ein Video von letztem Frühjahr hat einfach 1 Million Likes. Das sind ja unique 1 Million Menschen, die geklickt haben. Weißt du, in Deutschland oder vielleicht noch Schweiz und Österreich, aber nur im deutschsprachigen Raum. Das merkst du erst gar nicht. Das ist natürlich eine krasse Zahl, über die ich mich extrem freue, aber dann passiert auf einmal in der Außenwelt, dass du angesprochen wirst und dann merkst du erst, dass du da was gemacht hast. Das ist ja vorher was, das du gar nicht greifen kannst. Das ist total absurd, total spannend auch.
Wirst du oft angesprochen draußen?
Ja, wurde schon draußen angesprochen.
Ja?
Ja, also eigentlich überall. Ja, ja. Ich gehe jetzt auch wirklich, ich gucke jetzt genau, was ich mache und wo ich hingehe und wo ich rausgehe und wie ich aussehe. Das ist schon krass geworden, ja.
Und nur im Guten?
Zu 90%, ja. Also was manchmal schade ist, manche Menschen sind da vielleicht ein bisschen angetrunken, haben dann nicht so ganz mehr sich selbst im Griff, was so Nähe angeht. Das ist dann schade. Manchmal ist es ein bisschen, geht mir das zu weit. Aber am allermeisten Fällen sind die extrem lieb, super sweet, fragen nach einem Foto und ich freue mich natürlich, fühle mich total geschmeichelt.
Aber das Frage zieht ja auch so ein bisschen, es triggert ja bestimmt auch, sage ich jetzt mal, Menschen, die damit nicht so umgehen können. Die, in denen das ja irgendwas auslöst, wahrscheinlich die eigene Unsicherheit oder so,
ja,
die das auch dann ins Schlechte überschweifen lassen. Das ist auch Teil deiner Erfahrung oder ist das, kommt das nur aus dem Netz?
Das kommt nur aus dem Netz.
Ja.
Da hat sich noch niemand live getraut, zum Glück.
Okay.
Mhm.
Also verstecken die sich dann doch eher unter der Anonymität des Netzes.
Mhm.
Ja, weil das finde ich ganz interessant, ne? Wie die Leute dann einem persönlich begegnen.
Ja.
Und was sie da, was im Netz dann vielleicht passiert und wie deine Erfahrungen, das ist ja vor allem das Interessante damit sind.
Ja.
Weil vereint sorgst du bestimmt, das ist Gesprächsstoff.
Nee.
Ja. Also, was es ja auch so gut und spannend macht, ja, auch mit dir diesen Podcast zu machen.
Na, ich finde es halt auch total schön, weil wir haben jetzt ein paar Mal schon darüber gesprochen: Repräsentation, was ist meine Kunst, was mache ich hier eigentlich, wodurch werde ich bestärkt, hat mich die Kunst gerettet. Das ist halt einfach grandios, wenn du denkst, so ich in meiner Lebensrealität bin eigentlich immer noch für viele befremdlich, seltsam. Ne? Als ich im HR gearbeitet habe und Leute mich kennengelernt haben, ich war ja schon so noch ein bisschen mehr Bart vielleicht. Und dann fragen mich die Leute, wie reagieren denn die BewerberInnen so, wenn die dich im Gespräch sehen? Wo ich so denke, was sollen die denn sagen? So, ich bin kompetent, so, wir haben ein Gespräch und dann ist das vorbei. Aber für die ist es so fremd, wie ich aussehe, so erleben die das. Und diese Bestätigung zu finden, ist halt krass. Und deswegen fühle ich mich auch, wenn wir über Kommerzialisierung meiner Kunst sprechen, geschmeichelt, wenn Brands auf mich zukommen. Weil die könnten auch eine gesellschaftlich normschöne Cis-Person nehmen. Die können auch eine normschöne Trans-Person nehmen. Aber so eine quirky Person wie mich dann auftreten zu lassen als deren Model in Kampagnen, ist für mich absurd und krass und heftig und schön.
Aber ist ja auch dein Benefit, weil du fällst ja auf. Also das ist ja auch das, dein USP.
Ich falle auf, das stimmt.
Also das wollen die Brands ja auch, ne?
Das stimmt auch.
Und ich würde sagen, gefühlt auch ein bisschen Zeitgeist. Ich glaube, Brands versuchen sich ja auch jetzt so gerade offen zu präsentieren,
ja,
dass ja auch zum aktuellen Zeitgeist gehört, was ja wahrscheinlich auch für dich ins Momentum passt.
Auf jeden Fall.
Deine Karten spielt, so, wenn man das so, also kommerziell jetzt natürlich nur,
ja,
was ja gut ist, weil es war ja vorher deutlich unterrepräsentiert.
Richtig.
Also kann es ja nicht genug davon geben, um das hier mal ganz klarzustellen im Moment. Dann noch eine Frage, die uns interessiert. Sammelst du Kunst?
Nee, also ich sammle Bilder von uns selbst. Also ich bin in einer Beziehung mit Jalou. Jalou ist auch Content Creator, Model und macht jetzt auch Musik. Und wir haben eigentlich nur Bilder von uns irgendwo hängen. Weiß ich auch nicht, wie es das ergeben hat. Ich glaube, es ist auch ein Self-Empowerment-Ding. Und ansonsten sammle ich Pokémon-Karten.
Also wenn man dich jetzt besuchen kommt, dann ist man so, wird man von Gazelles angestarrt.
Ja, oder? Also riesengroße Poster bei unserem Sofa.
Okay.
Auch hier, TikTok verrät alles. Riesenbild von mir, dann ein Bild von uns beiden, dann von Jalou. im Schlafzimmer sind gelandet, nur von unseren Bildern so. Dalu hatte 50 ausgedruckt, wir hatten nur für 30 Platz. Ist eine riesen Transflagge, hängt da, fast wie in so einem Kinderzimmer. Zurück im Wohnzimmer sind nochmal wir beide aus Paros. Dann hatte ich ein riesengroßes Bild von Jalou, von deren erster Single-Cover ausgedruckt. Da filmen wir jetzt leider immer, deswegen hängt es nicht mehr. Aber sonst wäre die komplette Wand. Ach ja, und wir malen auch selber manchmal so mit Fingern, so mit Acrylfarbe. Das ist die andere Wand dann. Da hängt Kunst von uns gemacht, wenn du so möchtest auch.
Wie dicht hängen die Kunstwerke?
Sehr nah.
Ja, wenig Platz dazwischen.
45 Quadratmeter Wohnung, deswegen.
Ihr wohnt zu zweit in einer 45 Quadratmeter Wohnung.
Voller Bilder von Ihnen selbst, ja.
Das ist wenig Platz zum Streiten.
Ja, wir haben uns, glaube ich, geeinigt, dass wir uns selber, auch wenn du natürlich als Transperson an vielen Tagen deinen Körper und dich selbst und deine Identität und das Leben überhaupt sehr hasst, uns doch auch selber sehr ganz gut finden. Mhm. Einander, uns gegenseitig und uns selbst. Ja. Ich glaube, das ist so. Deswegen funktioniert das gut mit uns. Mhm. Wir finden das okay, wenn die andere Person von sich selbst schwärmt und über die eigenen Erfolge viel spricht. Das machen wir beide.
Aber es ist ja auch schön, dass ihr das könnt und dass ihr auch irgendwie dafür Raum bekommt auch. Ja. Ne? Das war sicherlich vor 50 Jahren deutlich schwieriger.
Auf jeden Fall. Das war für mich vor vielen Jahren auch schwieriger.
Bevor wir jetzt zu unserer letzten Kategorie Jana in Gummibaum kommen, interessiert mich noch einmal, was war deine absurdeste Situation im Recruiting?
Boah, wo fange ich denn da an? Die absurdeste Situation.
Ja, weil ich stelle mir vor, ne, Leute kommen, ja, und du hebst ja den Daumen oder senkst den und dann treffen die auf eine Person, mit der sie erstmal nicht gerechnet haben. Und da gab es doch sicherlich irgendeinen Moment, wo du gedacht hast, so, dir zeige ich es jetzt oder jemand hat irgendwie ganz komisch reagiert oder?
Als ich noch als schwuler Mann im Anzug gearbeitet habe, war ich halt ja trotzdem eine kleine, schlanke Person, so wie ich jetzt auch bin. Übrigens für alle HörerInnen, die meine Videos kennen, ich bin tatsächlich nur 1,70. Viele denken, ich bin voll groß so, das liegt an den Heels. Ich komme also in den Raum und oft spreche ich dann mit Geschäftsführern. Gender ich jetzt auch nicht, ne? Das sind Geschäftsführer, die sind dann 20 bis 30 Jahre älter als ich. Ich komme da rein als kleines Mäuschen, tendenziell auch femininer in meiner Gestik und so weiter. Du merkst, da ist direkt ein Gefälle. Das ist kein Gespräch auf Augenhöhe. Was ich gemacht habe früher, ich habe da einen festen Händedruck gelernt und Krawatte. Ne? Ich habe vorhin von der Überperformance dieser Männlichkeit gesprochen, die ich dann versucht habe. Ne? So habe ich die gekriegt. Aber mein Lieblingsmoment war, wenn diese Generation dann über ihr Gehalt sprechen wollte, nachdem sie von sich geschwärmt hat, was ich alles schon gemacht habe. Das ist halt auch so ein alter Schlag, Bewerbungsgespräche zu führen gewesen. Heute ist man viel ehrlicher, sagt, was man nicht kann. Früher hast du dann irgendwie alles krass ausgezeichnet und ich kenne den. Das habe ich schon immer ein bisschen gestört, wenn die so geprahlt haben und nicht gesagt haben, was Phase ist so. Und dann, bevor die Gehaltsfrage kam, wusste ich kriege die aber, wenn ich nach der Sprache frage. Dann sage ich, wie ist denn ihr Englisch? Mir ganz bewusst, wie ist denn ihr Englisch? Ach so, ja, dann testen wir das mal. Ne? Und dann haben wir es getestet. Und dann auf einmal wurden sie ganz nervös, wenn du spontan mit denen, und ich habe halt Englisch studiert. So, ne? Ich habe sie halt irgendwie niedergelabert, habe krasse Fragen gestellt. Ich habe auch nicht gefragt, was sie am Wochenende gemacht haben. Ich habe dann fachliche Dinge gefragt. Und dann waren die am Stottern. Und dann habe ich nach dem Gehalt gefragt. Da fand ich mich schon ein bisschen krass. Und dann waren die natürlich so, ach so, ja, dann, also muss nicht so viel sein. Also, weil es wird ja immer ein internationales Unternehmen und mein Englisch, bla bla bla. Das heißt, ich habe die schön erstmal nochmal gekantet.
Ja, Tobias. Ja, nein, Gummibaum.
Jetzt wird wieder gespielt. Ja, nein, Gummibaum, Regeln haben wir erklärt. Ja, nein, Gummibaum, wenn du einfach Lust auf das Wort Gummibaum hast. Bist du typisch deutsch?
Ja. Sag ich was dazu oder sag ich immer?
Nö, ja, nein, Gummibaum.
Okay, gut.
Pokémon Go?
Nein.
Schöneberg-Altbauwohnung?
Nee. Nein.
Die Quadratmeterzahl hätten wir jetzt schon gewusst. 65 Quadratmeter.
Fußbodenheizung und Balkon, I'm sorry.
Lottoschein am Samstag.
Nein.
Kann jeder Kunst?
Ja.
Ja. Das hört sich sehr empathisch an.
Auf jeden Fall. Also, ich glaube, das heißt wahrscheinlich abhängig von Mut. Persönlicher, ja. Lebensrealität und Demografie. Oh, schon.
Ja. Vielen, vielen Dank.
Danke. Gazelle, dass du hier warst.
Ich danke euch. War super schön. Hat voll viel Spaß gemacht.
Vielen, vielen Dank.
Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.